Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, seit 18.08 Uhr Papst Leo XIV., das neue Oberhaupt der katholischen Weltkirche. Sein Beiname, wie der von allen früheren Päpsten, Pontifex, also Brückenbauer. Er muss jetzt Brücken bauen, die für alle Gläubigen begehbar sind. Das ist wichtiger denn je in einer Zeit, in der die kirchliche Autorität von verschiedenen Seiten in Frage gestellt wird. Habemus Papam, wer ist Leo der 14. jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Franziska Hatter ist bei uns, seit 1. Mai Chefredakteurin der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Marianne Arndt ist Gemeindereferentin in Köln. Und Krankenhausseelsorgerin sind Sie auch, aktiv ebenso in der Initiative Maria 2.0. Tobias Pschitalski ist Dompropst bei St. Hedwig in Berlin. Das ist die Bischofskirche des Erzbistums. Und zugeschaltet aus Rom ist der Publizist und Vatikanexperte Andreas Englisch, seit 40 Jahren in der Stadt des Papstes ansässig. Herzlich willkommen bei uns, Herr Englisch. War das für Sie eine Überraschung heute, Prevost, der ja in Rom in der Kurie bekannt ist, sozusagen als Personalchef der Kurie? War das für Sie eine Überraschung? Und wer ist das eigentlich, Francis Robert Prevost?
Also, wir hatten ihn natürlich auf dem Zettel. Ich habe das auch in den verschiedenen Sendungen gesagt, dass er Chancen hat. Und es gab vorher eine große Auseinandersetzung, schafft es der sehr konservative Flügel, der sich mehr oder weniger um Kardinal Parolin gebildet hatte, schien sehr stark, die schienen sehr entschlossen, die hatten auch einen klaren Vorschlag auf dem Tisch, also Parolin Papst, Erdö, der Kardinal von Budapest, Staatssekretär, das war relativ klar. Es war auch klar, dass sie auf 50 bis 60 Stimmen kommen könnten. Und die Frage, die sich stellte, war, würde das andere Lager, also die Befürworter, die Anhänger von Papst Franziskus, würden die es schaffen, einen Kandidaten zu finden? Da gab es einige. Einer davon war Prevost, der im Gespräch war. Das hatte damit zu tun, der kannte Franziskus gut. Die haben eng miteinander zusammengearbeitet. Er war ein Brückenbauer. Er kennt die Situation von Lateinamerika. Er hat diese Überzeugung von Franziskus, dass die katholische Kirche in die Seite der Armen gehört, dass es wichtig ist für Priester, den Stall genug, der Geruch der Lämmer zu haben. Also das alles passte perfekt. Die Frage war, ob er sich unter den Kandidaten, die im progressiven Lager waren, durchsetzen konnte. Da war noch Kardinal Tagler, der hat sich dann mit ein paar Liedern, die er gesungen hat, dann doch jetzt ausgeschossen. Dann war noch Kardinal Grecke, Mario Grecke im Rennen. Im Rennen war mit Sicherheit auch noch Kardinal Pizzaballa, der Patriarch von Jerusalem. Aber zum Schluss hatte sich dann doch jemand durchgesetzt, der, so wie ich finde, eine sehr gute Wahl ist.
Jetzt ist es ja so, er ist gebürtiger US-Amerikaner. Er war auch Bischof, Sie haben es erwähnt, in Peru, im Bistum Chiclayo. Also kennt auch Lateinamerika, ähnlich wie Papst Franziskus, der ja Argentinier war. Er hat ja auch Franziskus mehrfach lobend erwähnt, jetzt in seiner Begrüßungsrede. Was bedeutet das, dass ein US-Amerikaner plötzlich Papst wird? Man hat ja, nachdem sich ja Donald Trump social-media-mäßig aufgebrezelt hat als Papstfigur, ja, da eher schon Befürchtungen gehabt, was ein amerikanischer Papst sozusagen bedeuten könnte für die katholische Kirche.
Also die amerikanische Bischofskonferenz ist zutiefst gespalten. Es gibt also eine ganze Reihe von Trump-Anhängern, es gibt eine ganze Reihe von Trump-Gegnern. Dieser amerikanische Kardinal hat sich ganz klar immer positioniert. Er hat also den Satz, der für Franziskus ganz wichtig war, Präsident, der Zäune baut statt Brücken, das ist kein Christ. Dem hat sich Prevost auch immer angeschlossen. Er hat das gesehen, dass die große Engagement von Franziskus für Immigranten unterstützt. Also das war eine ganz klare Geschichte. Da gab es also keinen Zweifel, wie in welche Richtung Prevost geht. Nicht in die der amerikanischen Bischofskonferenz, die sehr stark kompromittiert war. Deswegen, dass aus der Traditionalisten-Ecke jemand zu Papst gewählt worden sollte, war sehr unwahrscheinlich, weil die verstrickt waren in diesen ganz schrecklichen Fall sexuellen Missbrauchs von Kardinal McCarrick. In die waren sehr viele verstrickt, deswegen hat man nicht geglaubt, dass es ein US-Bischof werden könnte. Es sei denn, jemand, der aus der völlig anderen Seite war, und das hat sich heute Abend ja bestätigt.
Noch eine kurze Frage, Herr Englisch. Kann es sein, dass er, also Prévost, sprich Leo der 14., auch einen eher wohltuenden Einfluss auf Donald Trump ausüben kann?
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber ich kenne dazu auch Donald Trump viel zu wenig. Ich kann Ihnen nur sagen, was jetzt in der Kirche passieren wird, ist, dass es gab drei Sachen, die waren ganz wichtig in seinen ersten Worten. Frieden, Frieden, Frieden. Das ist eine Sache. Da haben die Diplomaten, die jetzt ja eigentlich gehofft hatten, ihren Boss zum Papst zu machen, ja wirklich versagt. Die katholische Kirche hat sowohl im Ukraine-Konflikt als auch im Gazastreifen nicht wirklich was bewirken können. Das war sehr wenig. Das hat nicht wirklich gut geklappt. Dass er heute immer wieder über den Frieden gesprochen hat, finde ich ein sehr gutes Zeichen. Das wird ein politischer Part. Das Zweite, was ich wichtig fand, ist, über Synodalität gesprochen hat, eine Kirche, die miteinander spricht. Das ist kein von oben regierender Papst. Und was ich ganz wichtig finde für einen Papst, also das hat sich im Pontifikat von Benedikt ja gezeigt, das ist jemand, der die Menschen kennt. Also Sie wissen ja, er hat mit den Bischöfen zu tun gehabt, er hat mit Hunderten von Menschen Gespräche geführt, auch unangenehme Gespräche. Das ist jemand, der Menschen kennt, der hat nicht nur über Büchern gesessen und der hat auch die Menschen auf der Straße kennengelernt. Also ich finde, von den Voraussetzungen her könnten wir um den Beginn eines wirklich guten Pontifikates stehen.
Gut, das war jetzt ein Schnellkurs zur Frage, wer ist Leo der 14.? Sie sind alle gläubige Katholiken, das ist für Sie natürlich besonders wichtig, wer Papst wird. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da im Moment eigentlich nach Rom? Was sind da Ihre Hoffnungen und Erwartungen an den Nachfolger von Franziskus? Wer immer anfangen möchte.
Ja, gerne. Also ich muss sagen, ich habe einen sehr guten ersten Eindruck von Leo dem 14. bekommen. Ja, das Erste, was er gesagt hat, Friede, Friede sei mit euch. Er hat auch gleich deutlich gemacht, es geht um einen Frieden, der eigentlich für Menschen unmöglich ist, was ja das Weltgeschehen zeigt. Es braucht hier auch die Hilfe von oben. Was er auch in seinen ersten Worten schon gezeigt hat, ist das Verständnis von Kirche, was er hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat mich auch sehr an Papst Franziskus erinnert. Nämlich eine Kirche, die nicht den Priestern gehört, die auch nicht dem Papst gehört, sondern in der alle Gläubigen, also alle Getauften dazu berufen sind, eben den Frieden Christi und die Liebe auch in der Welt zu bezeugen und zu verbreiten.
Ist er denn der richtige Mann zur richtigen Zeit? Kann man das jetzt schon sagen?
Also, das wäre vermessen, wenn ich das schon sagen könnte. Aber nach dem, was ich von meinen Engländern gehört habe, ich bin eher ja die praktische Frau, die an der Basis in der Kölner Bronze arbeitet und nicht in Rom sitzt, aber dennoch natürlich ein Gefühl dafür habe. Und das, was ich von Ihnen gehört habe, Herr Engländer, stimmt mich auch positiv. Und das, was man eben in der kurzen Zeit so gehört hat, dass es ein Papst ist, der nah an den Menschen dran ist. Und ich finde, das brauchen wir dringend. Wir brauchen einen, der politisch ist, der nah an den Menschen dran ist, der auch Mut hat, sich aus dem Spinnennetz der Macht einmal herauszuarbeiten an einer synodalen Kirche, einer wirklich synodalen Kirche, die den Menschen gehört und die auch an die Ränder der Kirche geht und über die Kirche hinausgeht, die Menschen ernst nimmt. Und dann sage ich natürlich, die Frauenfrage ist eine ganz entscheidende Frage, wo ich sage, da habe ich große Hoffnung und auch Erwartungen und auch Ansprüche an den Papst, dass in seiner Zeit da sich auf jeden Fall Bewegung tut. Und das hat für mich auch weltweite Friedenskonsequenzen, wenn wir die Frauenfrage nicht klären.
Gut, jetzt haben wir die katholische Publizistik, die katholische Basis, jetzt haben wir auch noch die katholische Amtshierarchie. Herr Pietarski, welche Erwartungen, welche Hoffnungen haben Sie in dieses Pontifikat, das jetzt ansteht?
Also er hat, glaube ich, durch die Wahl seines Namens ja schon einen interessanten Akzent gesetzt. Da fallen mir Leo der Große ein, der sich in den Stürmen der Völkerwanderung vor seine Bevölkerung gestellt hat und den Hunnen entgegengezogen ist, um das Schlimmste abzuwenden. Also, und Leo der 13., der Vorgänger mit demselben Namen, der große Sozialpapst vom Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat er ja schon mal deutlich gemacht, in welche Richtung er geht. Also politisch, ja, aber eben auch sozial. Und ich glaube, das muss er auch. Und was mir eigentlich auch wieder ganz gut gefallen hat, ist, dass er jetzt aber umgekehrt auch nicht versucht hat, Franziskus zu imitieren. Also nicht Bonacera auf dem Balkon und die weiße Papstsoutane, sondern dass er schon gezeigt hat, er hat so seinen eigenen Stil und den wird er jetzt auch gehen.
Kann ja gut Spanisch als peruanischer Bischof, das hat er ja auch gleich gezeigt. Vielleicht, weil Sie Leo den 13. erwähnt haben, den Sozialpapst, da gab es ja ein deutsches Pendant. im Episkopat der Bischof Ketteler aus Mainz, der ja dafür auch bekannt war, eben im 19. Jahrhundert für die Gleichberechtigung und die Befreiung der Arbeiterschaft zu kämpfen. Das heißt, es gibt also durchaus einen starken sozialen Akzent in dem zu erwartenden Pontifikat. Oder was ich diese Herleitung ja gebracht haben.
Also ich vermute mal, dass das der Hintergrund dieser Namenswahl ist. Ist natürlich Spekulation, ich weiß es nicht, aber deutet sich, finde ich, schon an. Und das ist ja dann auch eine Fortsetzung dessen, was Franziskus angestoßen hat.
Wird er denn diesen Weg von Franziskus weiterführen? Wie gesagt, er hat ihn ja mehrfach erwähnt, positiv erwähnt. Jetzt haben wir noch andere Indizien, dass er sich sehr stark an ihn anlehnt. Sie kennen sich von der lateinamerikanischen Bischofskonferenz. Ich habe ja schon gesagt, er war in der Bischofskongregation quasi der Kaderchef der Kurie gewesen. Das heißt, die Bischöfe kennen ihn auch alle. Wird er denn diesen Weg, den Franziskus eingeschlagen hat, wird er den weiterführen? Was glauben Sie?
Also ich denke schon. Es ist, glaube ich, ein Mann, der die Weltkirche wirklich als Ganzes im Blick hat. Wir haben ja in Deutschland 20 Millionen Katholiken. Weltweit sind es 1,4 Milliarden. Die Kirche wächst. Sie wächst an Orten wie Afrika. Sie wächst auch im Nahen Osten. Sie wächst in Asien, in Indien. Sie wächst an Orten, wo die Kirche auch stark unter Druck steht, wo man dafür, dass man Christ wird, im Zweifel entführt, gefoltert und umgebracht wird. Und ich glaube, das ist ein Papst, der all diese Ränder auch wirklich im Blick hat und der in diesem Sinne auch den Weg von Papst Franziskus weitergehen wird. Nicht die Kirche um sich selbst und ihre eigenen Fragen kreisen zu lassen, sondern wirklich nach draußen zu gehen und auch das letztendlich zu tun, wofür die Kirche wirklich da ist, nämlich ein Zeugnis des Friedens und der Liebe und eines Gottes zu geben, der die Menschen an sich ziehen möchte.
Es gab ja immer auch eine Kritik am Pontifikat von Franziskus dem Ersten. Er hätte zwar den richtigen Weg eingeschlagen, aber er sei nicht konsequent gegangen, hätte ihn abgebrochen, war nicht entschlossen genug. Vielleicht war der Widerstand in der Kurie zu groß. Die afrikanische Bischofskonferenz hat ihm ja die Gefolgschaft verweigert, als er es möglich machen wollte, homosexuelle Partnerschaften zu segnen. Das heißt, dieser Weg ist gar nicht zu Ende, Frau Arndt.
Nee, ich glaube, der ist nicht zu Ende. Aber ich glaube schon, dass Franziskus einen guten Anfang gemacht hat und wenn ich mir was wünschen würde von Papst Leo, würde ich mir wünschen, dass er diesen Weg Schritt für Schritt und kontinuierlich und beharrlich und auch überzeugt weitergeht, weil ich kenne viele Menschen, also ich habe selber mal in Brasilien gelebt, ich habe lange in Botswana gelebt, ich kenne auch ein bisschen Tansania, also auch ein bisschen die afrikanische Kirche und kenne da natürlich auch die Problematik des Missbrauchs, kenne auch die Problematik der LGBT-Leute, die es auch dort gibt und die auch dort sehr leiden. Und deswegen finde ich es ganz konsequent, wenn wir diesen Weg weitergehen. Und wir wissen heute natürlich viel mehr aus der Wissenschaft, dass beides in uns drin steckt und dass wir es beides, die Schöpfung, da ernst nehmen müssen. Und das wäre mein Wunsch, dass er den Weg weitergeht.
Andreas Englisch, wenn sich Papst Franziskus in der Kurie keine Freunde gemacht hat mit seinem Weg, den er da gegangen ist. Das hat ja auch Kardinal Prévost alles mitbekommen. Wird er da versuchen, eine andere Strategie einzuschlagen, wenn er den Weg zwar weiterführen will, aber eben diese Widerstände auch überwinden möchte?
Es ist ja ganz simpel. Dieser Papst Franziskus hat dafür gesorgt, dass man nur zwei Möglichkeiten hatte, entweder für ihn oder gegen ihn. Das war kein Papst, der eine Kurie geführt hat, in der man mal gucken konnte, sondern das war eine ganz klare Geschichte. Er hat gesagt, wer dafür ist, dass Immigranten um jeden Preis in Ländern aufgenommen werden, wenn sie sich eine bessere Zukunft erhoffen, dann ist er für mich. Und wenn er dagegen ist, ist er gegen mich. Und dagegen hat kein Blatt Papier dazwischen gefasst. Das war seine Entscheidung. Und jetzt gab es bei der Papstwahl natürlich nur eine Möglichkeit. Man konnte sagen, okay, der Kurs ist vorbei, wir machen was ganz anderes oder wir gehen auf dieser Straße weiter. Und Prévost war, was Immigration anging, was dieses Kernthema anging von Arm und Reich, genau auf der Linie von Franziskus. Deswegen hat er sich ganz eindeutig für eine Seite entschieden. Und das war einfach eine Charakteristik dieses Papstes, dass er so stark polarisiert hat. Es gab keine in den vergangenen in der Jahren seines Pontifikates nicht jemand, der gesagt hat, Franziskus, ja, mal ein bisschen, sondern das war eine ganz klare Geschichte. Und das war ja auch seine Qualität. Ich meine, wenn Sie als allererste Reise nach Lampedusa fahren und sagen, das Mittelmeer ist ein Massengrab, dann war klar, wie die Reise ging. Das war ein sehr politischer Papst. Mhm. Und was jetzt kommen wird, ist, denke ich, ist in vielen Seiten eine Kontinuität. Aber was auch kommen wird, da bin ich mir ganz sicher, er wird stark die Kurie umbesetzen. Er wird da ganz neue Akzente setzen, vor allem was die Außenpolitik angeht. Und ich bin mir sicher, es wird auch ein starkes Stühlerücken geben, was die innere Strategien angeht. Aber in der anderen Sache bin ich mir auch sicher, so dieses Pontifikat, diese Idee einer Kirche, die eine Kirche ist der Armen und eine Kirche ist der Barmherzigkeit, die wird nicht zurückgedreht werden. Und das war unsere große Angst, dass das passieren wird.
Jetzt ist die katholische Kirche ja eine Weltkirche. Das heißt, sie ist in vielen Gegenden der Welt präsent. Und da gibt es oft ganz andere Erwartungen an die Kirche als bei uns. Und das manifestiert sich ja in der katholischen Kirche. Und da gibt es auch ganz andere Ansprüche und Erwartungen. Betreiben wir immer noch zu sehr eine europäische Nabelschau in der katholischen Kirche? Rom liegt in Europa. Die Traditionalisten und die ganzen Traditionen sind in Europa aufgebaut worden. In anderen Erdteilen wie Lateinamerika, Asien und Afrika haben das alles viel später. Sind wir zu sehr eurozentriert noch in der Kirche?
Das sind wir ganz sicherlich. Und ich glaube, wir überschätzen auch so ein bisschen unsere Bedeutung in der Kirche. Die nimmt immer weiter ab. Europa, ich will nicht sagen, dass Franziskus Europa abgeschrieben hatte, aber es war jedenfalls nicht mehr so wichtig. Und dieser Trend, da bin ich ganz sicher, wird sich jetzt fortsetzen mit einem US-Amerikaner, der in Südamerika gewirkt hat. Das wird ihn nicht so furchtbar interessieren, was wir in Deutschland denken oder nicht denken.
Das heißt, er hat eine klare Sicht und die Europäer müssen dann sehen, wie sie sich in der Weltkirche noch Gehör verschaffen.
Also ich glaube, es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Wir haben mit der Maria 2.0-Bewegung 19 haben wir auch den Catholic Women Council gegründet, der auf allen Kontinenten präsent ist. Es gab jetzt ja, auch wenn es nicht so öffentlich in der Presse war, aber in der Fastenzeit ja so eine Art Women's Strike weltweit an, ich glaube, an die 400 Punkten weltweit wurde deutlich gemacht, dass sich was verändern muss. Und das in einer großen Einheit. Das heißt also, wenn sich da die Frauen miteinander über Zoom oder sonst was treffen, dann ist da schon auch eine Verbindung, die uns weltweit auch eint. Also deswegen würde ich gar nicht sagen, es ist so nicht möglich. Was mir gefallen hat, ich habe in dem Wahlspruch von Papst Leo gelesen, so ein Christus, aber eine Vielfalt. Und das ist für mich nochmal ein Kernschlüssel. Ich glaube, wir müssen, die Einheit ist mir schon sehr wichtig, aber wir müssen auch eine Breite der Vielfalt möglich machen und da dann auch voneinander lernen und Entwicklungswege aufzeigen.
Es gibt in Deutschland ja einen besonderen Aspekt, den synodalen Weg, heiß diskutiert innerhalb der katholischen Kirche. War das etwas typisch Deutsches? Ist das ein typisch deutscher Weg innerhalb der katholischen Kirche? Und isoliert sich damit Deutschland oder die deutschen Katholiken innerhalb der Weltkirche?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das ist eine spezifisch deutsche Perspektive, auch bestimmte Reformen immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Papst Franziskus war ja kein großer Freund vom synodalen Weg. Das hat er auch immer wieder deutlich gemacht.
War, glaube ich, aber eher genervt, weil die deutschen Bischöfe immer gefragt haben, sollen wir es jetzt machen oder sollen wir es nicht machen? Und er hat gesagt, dann macht's doch.
Ja, er hat aber auch gesagt, in Deutschland gibt es schon eine gute protestantische Kirche und wir brauchen nicht noch eine weitere. Und er hat gerade, also er hat, glaube ich, er ist in vielen Punkten da auch missverstanden worden. Ich glaube, was er gemacht hat, auch mit diesen Reformen, das ist eine Sprache zu finden für den Glauben der Kirche, der über 2000 Jahre in den wesentlichen Punkten der gleiche geblieben ist, der wirklich heute auch Menschen anspricht, die Tatsache zu sagen oder Gott als einen Vater zu präsentieren, der wirklich alle seine Kinder liebt und alle seine Kinder bei sich haben will, auch wenn er nicht unbedingt mit allem einverstanden ist, was alle seine Kinder wollen. Also das ist, glaube ich, so eine Botschaft, die hat unglaublich gewirkt und die hat auch weltweit mehr gewirkt als in Deutschland. Und ich glaube, man muss wirklich mal schauen, in Deutschland, nochmal, wir sind 20 Millionen von 1,4 Milliarden, Tendenz sinkend. Wir müssen mal dahin schauen, wo die Kirche denn richtig brummt. Also es gibt ja Orte, wo die Kirche wirklich jung ist und lebt. Also man kann es tatsächlich auch in Deutschland sehen. Man muss nur mal in eine muttersprachliche Gemeinde gehen. italienische, kroatische, polnische Gemeinde, da kann man ja vor lauter Kinderwägen, über die man da stolpert, findet man fast keinen Sitzplatz. Und es gibt auch in Frankreich zum Beispiel eine Bewegung von jungen Menschen, die gerade offensichtlich in die Kirche drängen, obwohl das genau die gleiche Kirche ist wie bei uns, die letztendlich das Gleiche verkündet. Aber es sind trotzdem jetzt an Ostern 18.000 Leute getauft worden, junge Menschen, die nicht danach gefragt hat, dass die Kirche sich auf irgendeine Weise reformieren will, sondern die von der Kirche einfach eine geistliche Orientierung möchte.
Gibt es vielleicht auch ein Missverständnis, dass man sagt, die Kirche muss politischer werden, die Hierarchie wird in Frage gestellt, das sind ja die, die was zu sagen haben, alles Männer jenseits der Lebensmitte. Frauen sollen Forderung auch die Möglichkeit der Priesterweihe haben. Das wird ja nach wie vor strikt abgelehnt von der kirchlichen Hierarchie. Ist das ein Thema, das wir einfach nur in Deutschland klären müssen und klären können?
Na, sicherlich nicht. Da können wir natürlich als deutsche Kirche vielleicht auch Impulse setzen. Ich glaube aber, das ist ja eine so zentrale Frage. Das wird wahrscheinlich auch nicht mal ein Papst einfach festlegen können. Also es gibt ja den luxemburgischen Kardinal Hollerich, der gesagt hat, für so eine Frage braucht man ein Konzil. Und ich glaube, das ist auch die richtige Ebene, wo die ganze Weltkirche sich versammelt und sagt, welchen Weg gehen wir und welchen Weg gehen wir nicht.
Tatsächlich hat man aber auch bei der Synode für die Synodalität jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen, es gibt weltkirchlich gesehen keine Mehrheit für Frauenpriestertum. Ich glaube, dass auch mit dem neuen Papst klar ist, in die Richtung wird es nicht gehen. Ich glaube, er vertritt da die gleiche Position wie Papst Franziskus, der einfach klar gemacht hat, das Kirchenbild, was dahinter steckt, wenn man sagt, okay, Frauen sollen auch Priester werden. Letztendlich steckt dahinter so ein bisschen die Idee, man muss Priester sein, um in der Kirche jemand zu sein. Und Papst Franziskus hat halt ganz klar gesagt, nee, die Priester sollen die Diener aller sein. Die sind nicht dafür da, um zu bestimmen. Und das Kirchenbild, was er vertritt, ist, dass eben ja, die Kirche für alle da sind und dass man als gläubiger Mensch, auch Männer haben ja kein Recht in diesem Sinne auf das Priestertum, einfach für die Sendung der Kirche mit da ist und sie genauso ausführen kann und soll, wie das auch Priester tun.
Naja gut, also da muss ich mich schon mal einschalten. Also es muss eine Kirche der Dienenden sein, aber wer hat denn jetzt den Papst gewählt? Die Frauen waren ausgeschlossen. Also Papst Franziskus hat ja noch mal Frauen auch mit in die Leitungsposition gehoben. Das war ja auch gut. Und ich glaube, Papst Leo hat ja auch mit Frauen jetzt in dieser Ebene zusammengearbeitet, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber also ich denke schon, wir müssen an dieses Thema rangehen. Und auch weltkirchlich gibt es immer mehr Bestrebungen, wenn wir mit... Es war jetzt vorletztes Jahr in Leipzig eine Weltfrauenversammlung von vielen, vielen Frauen aus der Weltkirche, die schon deutlich positioniert sich haben. Vor allem die lateinamerikanischen Frauen sind da relativ weit und fordern auch und machen Dinge deutlich. Und ich glaube, wir können ja nicht umhin, das Thema des Missbrauchs hat auch ein Thema, eine Machtfrage. Und auch das müssen wir einfach angehen, denn der Missbrauch, den gerade Frauen, und ich kenne Ordensfrauen in Afrika, die da leidvolle Geschichten zu erzählen haben und die ich persönlich kenne. Und an dieses Thema muss rangegangen werden, weltkirchlich. Und das kann man, glaube ich, nur lösen, wenn wir einmal die Machtfrage ändern und wenn wir wirklich zu einer dienenden Kirche kommen. Das wäre toll, aber dann müssen wir auch den Dienst öffnen für alle.
Herr Englisch, wenn man mal ansieht, wie man mit dem Thema sexueller Missbrauch umgeht, dann hängt das ja sehr stark von den Regionen ab, in denen das stattfindet bzw. stattgefunden hat und wer dort eben Bischof ist. Das sind ja ganz unterschiedliches Aufklärungsniveau oder auch Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch zu bekennen und es nicht zu vertuschen. Wird das nach wie vor ein schwieriges Thema in der Kurie bleiben?
Also, ich muss jetzt erst mal sagen, ich bin jetzt hier seit 35 Jahren und wenn ich daran denke, auf was für eine Kurie ich getroffen habe, was das, dieses Thema, dieses furchtbare Thema anging und was sich in den vergangenen Jahrzehnten getan hat, dann ist das zweifellos ein guter Weg gewesen. Also, ich kann mich gut daran erinnern, noch unter Johannes Paul II. Wurden Fälle vertuscht, die so offensichtlich waren, dass man sich dachte, wie kann denn sowas möglich? Also, ich erinnere mich an Kardinal Law. Der verschwand aus den USA, weil er Priester, die Kinder und Jugendliche missbraucht hatten, immer wieder einfach versetzt hatte. Der hatte einen Vatikanpass, das hat ihn geschützt. Der wurde nach Santa Maria Maggiore hier in Rom versetzt. Dem ist nie etwas passiert. Oder denken Sie an diesen schrecklichen Fall von Marcel Degollado, dem Gründer der Legionäre Jesu Christi, den man in 60-fachem Fall Kindesmissbrauch nachweisen konnte. Dem ist auch nie was passiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ganz schlimm. Und das hat sich vor allem im Pontifikat von Franziskus also ganz deutlich gedreht. Also Sie kennen ja die Einzelheiten, Staatsanwaltschaften müssen eingeschaltet werden. Da ist den Bischofskonferenzen auf die Finger gehauen worden. Also das hat einen riesen Schritt nach vorne gegeben. Das kann man, glaube ich, nur wenn man äußerst boshaft ist, wirklich nicht sehen. Also da hat es einen gewaltigen, gewaltigen Schritt nach vorne gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der war absolut nötig. Das, was ich noch erlebt habe, als ich hergekommen bin, das war wirklich furchtbar. Und das, was angerichtet worden ist von Priestern, ist auch furchtbar und in vielen Teilen nicht zu verzeihen. Ich kann Menschen verstehen, die der Kirche den Rücken drehen nach diesen Vorfällen. Das ist, fand ich, absolut verständlich. Aber man muss fairerweise wirklich sagen, Franziskus hat da wahnsinnig viel getan. Ich war bei diesem Gipfel dabei, ich kann mich an diese Aufklärungskampagnen erinnern. Und meine Vorrednerin hatte völlig recht, das war lange ein Tabuthema. Missbrauch der Ordensfrauen, das fängt jetzt alles. Das hat schon vor vielen Jahren angefangen, dass man darüber spricht. Das wird, also ich habe ganz ehrlich das Gefühl gehabt, Franziskus hat wirklich mit aller Macht und auch mit aller Stärke durchgesetzt, dass damit wirklich, also mit dem Vertuschen wirklich Schluss ist. Und ich glaube, da hat sich die Kirche wirklich extrem zum Positiven verändert. Und andere Sache, ein anderer Fall ist, es hat furchtbare Fälle gegeben, ohne jeden Zweifel. Es hat da Leid gegeben in einem wahnsinnigen Ausmaß, das ist alles richtig. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, also dass zum Beispiel solche Fälle wie McCarrick, der Kardinal von Washington, dass die dann wirklich auch aus der Kirche geworfen wurden und dass es drastische Fälle gegeben hat, wo man auch die drastischen Strafen angeboten hat, das muss man wirklich auch mal sehen. Also ich glaube, das ist ein Weg, der gegangen wird, der gut ist und den wird dieser Papst weitergehen.
Eigentlich noch eine Frage. Wir haben es ja hier gerade besprochen, die unterschiedliche Erwartungshaltung, die, was Kirche sein soll und wie Kirche wirkt und was man von Kirche erwartet in Asien, in Afrika zum Beispiel, im Gegensatz zu Deutschland oder auch zu Westeuropa. Kann es jetzt sein, bei dieser Entwicklung, die wir jetzt auch durch die Papstwahl wieder sehen, dass da die westeuropäischen Katholiken so langsam in der Weltkirche ins Hintertreffen geraten?
Das glaube ich nicht, aber das ist, der Papst hat die ganze Kirche im Blick, das würde ich nicht sagen. Also eine Sache ist richtig, ich habe auch in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass die deutsche katholische Kirche sich deutlich überschätzte, das ist wahr, die haben hier ganz andere Probleme auch in sich. Bei der letzten Synode ging es darum, dass die Afrikaner ein Riesenproblem mit Polygamie haben, die haben jede Menge nette Katholiken, die haben aber drei Frauen, da muss man irgendwas mitmachen, ist ja klar, die kann man nicht, ja auch nicht unbedingt alle aus der Kirche schmeißen, aber es gibt da Probleme, die sind ganz anders geartet, da geht's, und dann denken Sie mal an die 15 Millionen chinesischen Katholiken, die also da furchtbar unterdrückt werden zum Teil auch, aber was an diesem Papst, der nun leider verstorben ist und hoffentlich auch im Himmel, wirklich neu war, dass er gesagt hat, lasst uns, und das war auch meine Geschichte, dass er hat von Anfang an zu uns Journalisten gesagt, das, was wir sehen werden, das ist nicht schön. Und er hatte recht. Er war in Madagaskar, er war in AIDS-Krankenhäusern, wir waren in Myanmar, im Bürgerkrieg, das war seine Baustelle. Da, wo Menschen sterben, da, wo es wirklich ans Eingemachte ging. Und das war sein Pontifikat. Und ich glaube, dass der neue Papst, Leo XIV., auf diese Art und Weise weitermachen wird. Eine Kirche, die muss manchmal auch kämpfen. Und das hat der verstorbene Papst meiner Ansicht nach sehr gut getan. Und ich glaube, dass diese Idee einer weltweiten Kirche in der Europa ganz zweifellos einen wichtigen Anteil hat. Die Kirche hat hier eine unglaubliche Erfolgsgeschichte über viele Jahrhunderte. Und ich denke, dass die ihre Bedeutung ganz bestimmt behalten werden.
Ja, wir müssen jetzt auf verschiedenen Diskussionsebenen vorgehen. Gehen wir mal wieder auf die deutsche Ebene, und zwar zur deutschen katholischen Kirche. 47% der Bevölkerung sind konfessionslos in Deutschland und nur 45, also weniger, sind Mitglieder christlicher Kirchen, also besonders der römisch-katholischen und der evangelisch-lutherischen Kirche. Die Kirche macht sich ja viel Sorgen darüber, über diesen Schwund. Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Was kann man dagegen tun? Oder ist das jetzt etwas, was auf einem abschüssigen Weg ist, den man gar nicht mehr ändern kann?
Ich glaube schon, dass man das ändern kann. Also ich glaube, als erstes muss man aufhören, nach den Zahlen zu schielen. Also geht jetzt nicht um Bevölkerungsanteile, Millionen oder nicht Millionen. Es geht am Ende um Glaubwürdigkeit. Und wenn wir die gewinnen, dann gewinnen wir auch die Menschen. Und wenn wir die nicht haben, dann können wir Strukturdebatten führen ohne Ende. Wir werden nichts erreichen. Nicht das ist der Punkt. Das hat, glaube ich, Franziskus ja auch für die Leute so wichtig gemacht. Und ich hoffe, das wird der neue Papst auch tun.
Es gibt ja keine deutsche Stadt, in der so viel Luft nach oben ist, was das Rückholen von Menschen in die Kirche angeht, wie Berlin. Sind Sie da, ich glaube, 5% der Stadtbevölkerung sind noch engagierte Katholiken oder im Gelegentlichen in der Kirche anzutreffen. Das ist in anderen Gegenden, sieht das in Deutschland anders aus, aber generell ja diese Tendenz, aus der Kirche rauszugehen.
Ja, es gibt natürlich, na klar, wir sollen uns die Zahlen nicht schönreden. Auf der einen Seite gibt es eben tatsächlich auch Interesse an der Kirche. Wir haben jetzt ja unsere Kathedrale hier wieder neu aufgemacht seit ein paar Monaten und staunen, wie viele Leute da reingehen, von denen ganz viele überhaupt nichts mit Kirche zu tun hatten, die vorher aber auch nicht reingegangen sind. Und jetzt kommen sie. Und das, sag mal, Tolle an so einer Stadt ist, diejenigen, die jetzt keine Ahnung von Kirche und Glauben haben, haben auch keine Vorurteile gegen Kirche und Glauben. Nicht? Die lassen sich unmittelbar ansprechen. Verstehen nicht immer, was wir so erzählen, das ist auch richtig, aber wenn man den richtigen Ton trifft, dann lassen sie sich ansprechen.
Wenn man sie erreicht, Frau Harter, was muss man denn tun, was muss die Kirche tun, um die vielen Karteileichen in den Kirchensteuerämtern wieder zum Leben zu erwecken?
Vielleicht die Kirchensteuer abschaffen. Also ich habe mir dem letzten Mal die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung angeschaut, die letztes Jahr von der evangelischen Kirche durchgeführt wurde, dieses Jahr mit der katholischen zusammen. Und einer der wesentlichen Gründe der Menschen, die ausgetreten sind, die haben gesagt, ich kann auch ohne Kirche Christ sein. Und das, was uns das sagt, ist, glaube ich, dass vielen Menschen nicht mehr bewusst ist, wofür die Kirche eigentlich da ist. Und ich glaube, die Kirche hat auch ein bisschen Mitschuld in Deutschland daran, dadurch, dass sie zu sehr, das hat auch Papst Franziskus ihr am Anfang vom Synodalen Weg ins Stammbuch geschrieben, zu sehr eben in den eigenen Strukturen, das Heil auch in den Strukturen, in der Verwaltung gesucht hat und zu wenig raus zu den Menschen gegangen ist und zu wenig wirklich wieder das in den Mittelpunkt gestellt hat, was das Eigentliche der Kirche ist. Natürlich hat die Kirche auch sozial-karitative Aufgaben und so weiter, die sie übernimmt. Aber warum übernimmt sie diese Aufgaben? Die übernimmt sie deswegen, weil hier Christen überzeugt sind, dass alle Menschen Gottes Ebenbilder sind und deswegen eine unendliche Würde haben, die ihnen niemand nehmen kann. Und dass jeder Mensch es deswegen verdient hat, dass man ihm dient und dass man sich um ihn kümmert. Und ich glaube, dass die Kirche muss wieder mehr in den Mittelpunkt stellen, was sie eigentlich ist. Nämlich sie ist sozusagen Gesandte Gottes, alle Menschen zu Gott zu führen.
Also muss ich die Menschen aber erreichen. Man muss sie erstmal erreichen können. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Und dann sie auch überzeugen, dass Kirche wichtig ist. Aber wir haben ja gerade eine gegenläufige Entwicklung. Es gibt eine Studie, glaube ich, bei der EKD. Warum sind sie aus der Kirche ausgeschlossen? Sagen die meisten wegen der Kirchensteuer. Daraus geht aber offenbar jetzt nicht um Einsparmodelle, sondern darum, dass dort, wo ich mich nicht mehr zu Hause fühle, dafür zahle ich auch kein Geld mehr. Also das heißt, wie kommt man überhaupt, da haben Sie einen Plan, Frau Arndt, wie man an diese Menschen wiederkommt, dass sie in die Kirche zurückkehren?
Also Sie haben es eben deutlich gesagt, es geht um Wahrhaftigkeit und es geht um Glaubwürdigkeit und es geht um Echtheit und es geht um Partizipation bei uns in Deutschland. Oder im globalen Norden mehr als vielleicht noch in anderen Erdteilen. Und ich glaube, da braucht es eine Vielfältigkeit und eine weitere Offenheit der Partizipation. Wenn ich jetzt sehe, ich bin jetzt in diesem Jahr 40 Jahre beim Erzbistum Köln angestellt. Es hat sich vieles getan auf dem Weg hierher. Habe ich aber so zwischendrin noch mit meinen Kollegen, Studienkollegen ein bisschen rumgechattet. Wir haben damals im Studium schon über das Thema Frauen gesprochen und haben ein Kabarett gemacht, wo es um die Päpstin ging und so weiter und so fort. Also es war ja damals auch schon ein Thema. Und Frauen merken immer mehr, wie sie an den Rand kommen. Also ich merke das bei der Maria 2.0-Bewegung, die ja eine Graswurzelbewegung ist und wo viele Frauen jetzt einfach enttäuscht sind. Und ich selber habe zwei Töchter, die mir sagen, toll, was du machst, Mama, ich bleibe in der Kirche, aber weil du dieses soziale und glaubwürdige Engagement hast. Und wir haben heute, ist die Missbrauchsstudie in Speyer rausgekommen. Wir wissen, es gibt immer noch Lücken in diesem System. Und ich glaube, das sind zwei Kerne. Also an diese Wahrhaftigkeit müssen wir rangehen und an eine Offenheit der Möglichkeit der anderen Teilhabe.
Also es gibt ja, Entschuldigung.
Ja, ich wollte noch was ergänzen und zwar auch nochmal, dass wir, glaube ich, auch dahin schauen müssen, wo funktioniert es. Und da kann ich wieder aus Frankreich sagen, was ich da erlebe, ist eine Kirche, sind Laien, sind Katholiken, die schon lange nicht mehr um Erlaubnis bitten, bevor sie aktiv werden. Da gibt es ein unfassbar engagiertes Vereinsleben, in dem auch selbstverständlich Frauen Verantwortung übernehmen und Frauen, die zum Beispiel über YouTube den Glauben verkünden oder auch Sie, Frau Arndt, heute Abend, Sie erreichen viel mehr Menschen als ein Pfarrer in der Kirche, der kann nur davon träumen, von so vielen Menschen gehört zu werden. Und das ist ein Zeugnis und das ist eine Teilhabe auch an der christlichen Sendung. Und das scheint zu überzeugen. Wie gesagt, es gab fast 10.000 Schüler, die in Frankreich konvertiert sind.
Also den Mut zu haben, Dinge zu tun, ich glaube, das muss man einfach machen. Und zwar im Sinne Jesu Christi, im Sinne des Evangeliums. Und da, glaube ich, müssen wir den Leuten sagen, hey, mach doch einfach. Macht einfach aus dem Evangelium heraus. Und da würde ich mir wünschen, wenn unser neuer Papst auch die Offenheit hat, die Vielfältigkeit möglich macht. Und diejenigen, die das Amt und die Macht des Amtes haben, eine größere Offenheit hätten und sagen können, hey, ja.
Ist es ein Stereotyp oder keines, vielleicht auch keines, dass die klassische Gemeindearbeit in der katholischen Kirche macht und wahrscheinlich auch in den anderen Kirchen, machen die Frauen, aber entscheidend tun die Männer?
Naja, die Frage ist ja nochmal da auch, was ist eigentlich die Macht und was ist der Dienst? Also die Macht kann ja nur immer im Dienst sein. Und in diesem Sinne haben Frauen, die Arbeit machen, auf unfassbar vieler Art und Weisen und mittlerweile ja auch auf fast allen Leitungsebenen in der katholischen Kirche, eine unglaubliche Macht, die sie fürs Gute einsetzen können. Also eine Mutter Teresa, die hat ja eine Wirkkraft entfaltet, von der nochmal können die meisten Priester und wahrscheinlich auch Päpste nur träumen, und eine Wirkkraft für das Gute. Und das ist ja die Macht, um die es geht. Es geht ja nicht um eine selbstsüchtige Macht, sondern es geht darum, was ja auch einer der Titel der Päpste ist, Diener der Diener Gottes zu sein.
Naja. Also ich sag mal so, die Begrenzung ist ja immer deutlich spürbar. Und die kriege ich tagtäglich in meinen Rollen immer wieder zu spüren. Ich habe mir im Laufe meines Lebens meinen Platz erarbeitet, aber natürlich werden wir immer wieder begrenzt und eingeschränkt, und also das kann ich nicht so unterstreichen, sage ich jetzt mal so. Und wenn ich an das Buch von der Philippa Rath denke, wie viele Frauen damals zu Beginn des Synodalen Wegs, wo es darum ging, wozu sind Frauen, fühlen sich Frauen berufen? Sie hat ja mit einem Schlag 100 Kollegen, Kolleginnen, Frauen aus der katholischen Kirche gefunden, die gesagt haben, ja, ich kann meine Berufung nicht leben, die ihre Geschichte geschrieben haben. Und das ist das Traurige. Das heißt, das ist diese äußere Beschneidung, die wir öffnen müssen. Ich glaube, bei Franziskus war das noch nicht möglich. Ich finde auch, der hat Geniales getan. Und jetzt können wir hoffen, und ich freue mich auch sehr, dass dieser neue Papst auch da in diese Richtung geht, dass wir mit ihm einen Schritt weiter noch kommen. Aber ich glaube, in diese Richtung muss es gehen. Und ich glaube auch, das Thema, dass Frauen so weltweit unterdrückt werden, im Iran, im Irak, die ganze Abschiebungsgeschichte, die Angst, die Frauen haben. Ich glaube, wenn die katholische Kirche ihre Chance nutzen würde, den Frauen mehr gleiche Rechte, eine Gleichwertigkeit, eine Gleichwürdigkeit zu geben, hätte das auch für andere Religionen Konsequenzen. Wir haben in Köln die Frau Rabea Müller gehabt, die jetzt leider verstorben ist, die muslimische Imamin war. Das heißt also, es gibt ja Dinge, die sind möglich. Und in diese Richtung auch eine Öffnung in unserer Kirche. Und das muss nicht auf jedem Erdteil gleich sein.
Das ist eine politische Frage. Andreas Englisch, die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Katholikin, hat jetzt die Kirchen aufgefordert, beide Kirchen, beide großen Konfessionen, weniger sich politisch einzumischen, sondern sich mehr seelsorgerisch zu betätigen, also da mehr den Akzent drauf zu legen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie mit dieser Forderung beim neuen Papst Leo dem 14. auf Granit beißen wird.
Ja, also wissen Sie, die Frage ist doch ganz banal. Wenn Sie was Gutes bewirken wollen auf dieser Welt, meint Sie, das können Sie ohne Politik? Das ist doch kompletter Unsinn. Also überlegen Sie doch mal, also wenn in Myanmar der schlimmste Bürgerkrieg der Welt passiert, soll ein Papst dazu dann sagen, nein, ich mache jetzt Seelsorge? Oder muss er sagen, die werden umgebracht? Also das ist doch ganz simpel. Also das, was ich in dieser römisch-katholischen Kirche gut gefunden habe und was in den letzten Jahren in Rom wirklich gut gelaufen ist, dass sie die Hand auch in die Wunde gelegt haben. Also dieser Papst hat doch wirklich alles dafür getan, um zu sagen, hier sterben Leute und die anderen gucken alle weg. Und das ist doch eine Kraft, die Kirche entfaltet hat in letzter Zeit. Und ich glaube, dass das auch zeigt, wie bitte soll eine Kirche unpolitisch sein? Soll die Leute im Mittelmeer trinken lassen und sagen, das ist gut so? Das ist doch lächerlich.
Und also ich sehe, das eine ergänzt sich. Also Seelsorge ist was immanent Politisches. Ich betreibe tagtäglich Seelsorge im Krankenhaus, wenn ich mich um Obdachlose kümmere, denen die Klamotten besorge, dann zum Wohnungsamt fahre, zum Sozialamt fahre. Leute, sage ich, so geht das nicht. Und wenn wir auf der Straße stehen und sagen, wir müssen unsere Wohnungspolitik verändern, dann hat Seelsorge und Politik etwas ganz immanent Gemeinsames. Und das ist die Glaubwürdigkeit.
So eine Forderung kommt ja immer mal wieder. Und eigentlich heißen die übersetzt ja immer nur, solange die Kirche das sagt, was ich will, soll sie sich bitte äußern. Und wenn sie was sagt, was ich nicht hören möchte, dann soll sie sich auf die Seelsorge beschränken. Das kann ich nicht mehr wirklich ernst nehmen. Natürlich gibt es manchmal Fragen, wo ich dann auch sage, ja, muss jetzt die Kirche dazu eine Position haben, ist jetzt nicht alles wichtig. Aber für die entscheidenden Dinge braucht man die Politik und muss man sich auch politisch einsetzen, wenn man was erreichen will.
Vielleicht ist es auch ein bisschen, ich will jetzt keine Wortklauberei betreiben, aber ich glaube, dass die Kirche eine Ausstrahlung hat in die Gesellschaft und damit auch in die Politik, das ist eindeutig. Das muss aber nicht politisch sein, wie im Sinne von Parteipolitik. Mir fällt da jetzt gerade ein Beispiel ein, was ich wunderbar finde. Das hat ein Kollege von mir erzählt, der nach diesen Osterattentaten 2019 in Sri Lanka war. Da war eine ganz schlimme Attentate auf Kirche, da ist ja eine Kirche fast in die Luft geflogen. Und er hat dann mit Einheimischen gesprochen und da hat ihm einer gesagt, wir hatten die Messer und die Knüppel schon in der Hand. Wir wollten uns rächen. Und dann hat der Kardinal Ranjit gesagt, der jetzt auch in Rom ist, hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir Christen rächen uns nicht. Das ist nicht unser Stil. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Und er hat damit letztendlich ein Blutbad, einen Bürgerkrieg vermieden. War seine Wortmeldung politisch? Ich würde sagen, nein. Sie war eigentlich wirklich geistlich und sie hat aber eine unfassbare Auswirkung gehabt.
Ein Vatikankenner, jetzt kommen wir zum Abschluss der Sendung, hat auch im Zusammenhang mit dem Konklave gesagt, in Zukunft, also eine Vision, wird es ein digitales Konklave geben. Jeder Katholik kann per App über den neuesten Papst abstimmen, den neuen Papst abstimmen. Halten Sie das für denkbar? Ist das nur eine Vision oder muss sich die Kirche, vielleicht steckt das ja dahinter im Subtext, einfach viel stärker noch modernisieren?
Also, ob wir da mal in diese Richtung hinkommen. Ja. Papstwahlen sind auf ganz verschiedene Weisen zustande gekommen. Da gibt es auch Änderungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, die Art und Weise, wie sie jetzt passiert, ist natürlich auch wieder ungeheuer attraktiv. Und ich weiß, also was ich nicht so gerne hätte, wäre Wahlkämpfe in der Kirche.
Gut, also das wir müssen jetzt an dieser Stelle, dann war es ein kurzer Hinweis, Tobias Tarski, Franziska Harter, Marianne Arendt und aus Rom zugeschaltet Andreas Englisch. Ich bedanke mich, wir müssen ganz schnell weitergehen. Nachher bei Phoenix der Tag noch mehr, unter anderem auch zum heutigen 80. Jahrestag des Kriegsendes. Bleiben Sie bei uns.